Dieser Podcast von der WAZ und Radio Bochum wird gesponsert von den Stadtwerken Bochum.
Erstes Saisonspiel verloren und der Ball will vorne einfach nicht reingehen. Da sind viele Elemente bei, die Fans noch kennen aus der alten Saison. In Fanforen wird schon diskutiert, kann die Mannschaft nicht, will sie nicht. Das besprechen wir heute bei Inside VfL und auch, was das dann fürs Spiel gegen Braunschweig heißt.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk von der WAZ und Radio Bochum.
Ja, hallo liebe VfL-Fans. Vieles, wie wir es kennen vom VfL-Saisonstart, nicht geglückt unter anderem. Sprechen wir drüber mit Ralf Ritter, WAZ-Sportreporter.
Hallo Annalena, hallo Stefan. Hallo liebe VfL- und Fußballfans. Ich freue mich, wieder hier zu sein.
Ebenfalls von der WAZ, Stefan Döring.
Mahlzeit in die Runde. Hi.
Mein Name ist Annalena Fethke von Radio Bochum. Ich möchte einsteigen mit Heiko. Er hat uns bei WhatsApp geschrieben. Seine Nachricht kurz zusammengefasst, kein Siegeswille, miserables Zweikampfverhalten, Miyoshi zum Beispiel einfach überrannt worden. Erste Halbzeit Katastrophe, zweite Halbzeit schon besser. Wie habt ihr das Spiel erlebt? Ähnlich wie Heiko?
Na, auf keinen Fall in diesem drastischen Ausmaß sehe ich anders. Erste Halbzeit war nicht gut, würde ich sagen, und zweite Halbzeit war in Ordnung bis gut. Da fehlte schlussendlich der Abschluss, ein Tor wäre aus meiner Sicht absolut verdient gewesen gegen eine sehr stark verteidigende Hertha, die nach vorne auch nicht viel zustande gebracht hat. Umgekehrt kann man da direkt sagen, der VfL hat es auch gut verteidigt. In der ersten Halbzeit hatte ich schon das Gefühl, dass Berlin irgendwie einen Mann mehr auf dem Platz hat, das muss ich schon sagen. Da gefiel mir das Spiel des VfL Bochum überhaupt nicht. Ich war in der Ostkurve, ich hatte noch Urlaub, ich hatte das Vergnügen, das Spiel mal aus der Fanperspektive mit allen Stimmungen und Stimmen zu verfolgen. In der zweiten Halbzeit hat mir das Spiel dann deutlich, deutlich besser gefallen. Da hat Bochum das Spiel diktiert, hat sich auch Chancen rausgespielt, hatte in der ersten Halbzeit eigentlich auch schon die Riesenchance zum Ausgleich durch Tass, die muss er machen, das war eigentlich die größte Chance des Spiels. In der zweiten Halbzeit einige Möglichkeiten, sicherlich nicht die hundertprozentigen, aber einer davon darf, muss, soll dann auch mal reingehen. Und ich glaube und bin mir ziemlich sicher, dann hätten alle gesagt, nach Rückstand gut reagiert, auch mit den Wechseln, kann Stefan vielleicht gleich noch was zu sagen. So stellen wir den VfL uns in etwa vor wie in der zweiten Halbzeit. Aber wie gesagt, die Tore, auch die Klarheit an Torchancen vielleicht, hat gefehlt, daran muss der VfL arbeiten und dann bin ich optimistisch, dass demnächst auch wieder Punkte und auch Siege gefeiert werden.
Ja, um das vorwegzustellen, also ich bin weit weg von dem Fatalismus, der schon wieder teilweise in der Fanmeinung herrscht. Also ich kann es ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, wie man nach diesem Spiel davon ausgehen kann, was ich gelesen habe, ja, die spielen auf jeden Fall nur gegen den Abstieg etc. Also dann frage ich mich, welches Spiel habt ihr gesehen? Natürlich, erste Hälfte war mit Sicherheit nicht das, was auch der VfL spielen will. Es ist nicht das gewesen, was der VfL Bochum in der Vorbereitung gespielt hat. Es lag daran, dass, so wie Rösler es genannt hat, individuelle Qualität in den Zweikämpfen gefehlt hatte. Das ist das, was Ralf angesprochen hatte. Gefühlt war im Mittelfeldzentrum ein Mann mehr auf dem Platz. Jean-Manuel Bomb hat 17% seiner Zweikämpfe nur gewonnen, laut der Daten, die Opta dann eben zur Verfügung stellt. Also das ist für einen Mittelfeldspieler einfach schlecht, muss man so sagen. Aber du hast in der zweiten Hälfte dann durchaus gesehen, wenn die vermeintlich erste Mannschaft auf dem Feld steht, wo eben ein Mats Panewich als ganz klarer Verbindungsspieler zuzählt, der eben Defensive und Offensive miteinander verbindet, so wie er es in der zweiten Hälfte getan hat, dann ist es schon mal per se ein ganz anderes Fußballspiel, weil du dadurch auch einen Berkan Tass ins Spiel gebracht hast. Das war ja das Problem in der ersten Hälfte. Du hast ja im Prinzip aufgrund deines fehlenden Zugriffs, ich würde auch behaupten, fehlenden Mut bei dem einen oder anderen Spieler, hast du gesehen, dass du spielerische Lösungen nicht gefunden hast. Bomb hat häufig den Ball nach vorne gepölt, Karademir hat den Ball häufiger nach vorne gepölt, Alessandro Grimaldi auf dem linken Flügel hat sich wenig bis nichts zugetraut in der ersten Hälfte. Er ist erst kurz vor seiner Auswechslung in der zweiten Hälfte dann auch mal ins Dribbling gegangen, hat dann aber da auch wieder nicht den Mut gehabt, ganz durchzuziehen. Also da wäre er er ja, so wie Gerrit Holtmann in der zweiten Hälfte, auch ein, zweimal durchgebrochen, wenn er einfach durchgegangen wäre gegen Eitschberger. Und auch da, wir haben es ja vor 2 oder 3 Wochen hier in der Folge diskutiert, Sonny Grimaldi, bringt der dir diese 25, 30 Spiele auf höchstem Niveau? Ist ja, er war der Gewinner der Vorbereitung, aber du hast jetzt gegen Sheffield und auch gegen Hertha BSC gesehen, dass es eben auch sein erstes Profijahr ist, ne? Oder sein erstes Jahr in der zweiten Bundesliga. Und da muss er sich noch dran gewöhnen. Und deswegen ist aus meiner Sicht, ich habe es gesagt, Gerrit Holtmann, er hat in der zweiten Hälfte, ist in die Situation gekommen, er hat seine Geschwindigkeit ausspielen können und rutscht ihm das Ding nicht dreimal über den Spann. Natürlich kannst du jetzt auch da fragen, passiert ihm ja nicht nur einmal in der Saison, passiert vielleicht 2, 3 Mal, aber auch da, normalerweise spielst du so ein Spiel unentschieden, weil du hinten entweder kein Tor kassierst. Du hast ja hinten auch gut gestanden, bis auf das Gegentor. Du hast ja wenig bis nichts zugelassen. Also deswegen bin ich weit davon entfernt, irgendwie die Flinte ins Korn zu werfen. Das war eigentlich ein solider Auftakt, und spielst du das Spiel 1-1, redet auch jeder anders drüber. Ganz einfach.
Ja, wir können uns vielleicht mal anhören, wie ein Fan aus Kiel drüber denkt im Nachhinein.
Fanfrage der Woche.
Da haben wir eine Sprachnachricht bekommen.
Moin, hier ist Günther aus Kiel. Ich habe mal eine Frage. Kann das eigentlich sein, dass einige Spieler so diese Marschrichtung, die Rösler ausgegeben hat, mit Hard to Beat nicht ganz verstanden haben? Ich meine da insbesondere unsere Außenverteidiger Olsen und Wittek. Also wenn einer da richtig gekämpft hat und über 2 Kämpfe gewinnt man nun mal Spiele, dann war das der linke Außenverteidiger von Berlin. Der hat wirklich Feuer gegeben. Ich hoffe, dass die Mannschaft das irgendwann mal so umsetzen kann. Schönen Gruß aus Kiel.
Ja, was Günther damit ja im Prinzip andeutet, ist mangelnder Einsatz. Ich würde da noch den Einwurf von Herrn E. anschließen in der Kategorie, weil er sagt, diese Mannschaft will, kann aber nicht besser.
Naja.
Was denn jetzt?
Ja, was denn jetzt? Also der eine sagt ja dann, der Einsatz war da, aber sie kann nicht. Und der andere sagt, da fehlte es an Einstellung. Also an Einstellung, finde ich, fehlte es nicht. Ich weiß nicht, was manche dann da sehen wollen. Nur nach vorne rennen, blind die Bälle nach vorne pölen vielleicht. Das kann nicht der Ansatz sein. Ich finde, der VfL hat es da wirklich in der zweiten Halbzeit ganz gut gemacht und die Ruhe bewahrt. Und eben zu den spielerischen Lösungen gefunden, die in der ersten Halbzeit halt noch nicht vorhanden war. Diese langen Bälle auf Hofmann vor allem oder auch auf Olsen. Das war nicht das Spiel des VfL. Aber in der zweiten lief es dann ja schon geordnet und gleichzeitig durchaus mit Willen viel besser. Also an Mentalität oder so mache ich der Mannschaft da gar keinen Vorwurf. An diesem Tag fehlte es, habe ich auch vorhin schon gesagt, dann im letzten Drittel, in der letzten Konsequenz an Qualität an diesem Tag. Also dann gehe ich eher mit Herrn Ernst für diesen Spieltag, dass sie zwar wollte, aber noch nicht konnte.
Also gibt es wenig hinzuzufügen. Also der Mannschaft jetzt irgendwie den Willen abzusprechen, kann ich nicht nachvollziehen, ganz einfach, weil die in der ersten Hälfte oder das gesamte Spiel über aus meiner Sicht schon anständig verteidigt haben. Michael Steinwender hat aus meiner Sicht ein Topspiel gemacht zum Beispiel. Karademir in den ersten 45 Minuten aber auch ein solides Spiel gemacht. Er ist halt dann ein Opfer in Anführungszeichen dessen geworden, dass man ein bisschen mehr versuchen wollte, Fußball zu spielen. Und da ist dann Carol Metz am Ball vielleicht grundsätzlich ein bisschen besser, war also am Freitag konnte er auch nicht so 100% überzeugen, was die Spieleröffnung anging, aber der hat zumindest mal 2, 3 Bälle dabei gehabt, die dann auch eine Situation ermöglicht haben. Und ansonsten ist es dann einfach, du hast in der ersten Hälfte aufgrund der Angeschlagenheit von einzelnen Spielern wie Mats Pannewig, wie Chris Rasmussen, wie Gerrit Holtmann, die können eben noch nicht über 60, 70, 75 Minuten gehen. Und dann ist es ganz klar, dass du in der ersten Hälfte mit den fitten Spielern anfängst. Und dann hat Uwe Rösler hinterher übrigens auch gesagt, der Plan war schon, mit dem 0-0 in die Pause zu gehen und das Spiel in der zweiten Hälfte zu gewinnen. Mit den Einwechslungen. Und dann macht Mats Pannewig einfach einen Unterschied. Und auch das ist der Grund, warum immer wieder der Trainer und auch die Verantwortlichen darauf verweisen, ein Achter ist halt schon noch irgendwie auf dem Transfermarkt gesucht, ne? Weil Mats Pannewig eben immer mal wieder Probleme hat, körperlicher Art oder körperlicher Natur, weshalb dann eben er mal nicht spielen kann. Wie wichtig er aber für dieses Spiel ist, hat man eben gesehen.
Und Günther ist ja explizit auch nochmal auf Oliver Olsen und Maxi Wittek eingegangen, hatte ich kritisiert. Also Olsen fand ich erste Halbzeit tatsächlich auch schwach. In der zweiten fand ich ihn deutlich, deutlich besser. Leider spielt er in der Nachspielzeit einen fürchterlichen Pass. Das hätte eine gute Chance werden können, aber gut. Zweite Halbzeit deutlich besser. Maxi Wittek, wenn man sich nochmal die Chancen anguckt, zweimal maßgeschneiderte Flanken auf Hofmann, die Flanke auf Tass auch von Maxi Wittek. Sind zwei von den dreien, denen hat er zwei Assists. Ich glaube, dann redet man auch anders über Maxi Wittek und über seine Seite ist jetzt auch nicht so viel angebrannt. Nach einer langen Verletzungspause ist er erst spät voll ins Training eingestiegen, fand ich die Leistung von Maxi Wittek eigentlich völlig in Ordnung, den Erwartungen auf jeden Fall entsprechend.
Ihr kennt das sicherlich da draußen, als Fan klemmt man sich ja irgendwie an jeden Strohhalm, den man zu greifen kriegt. Kann es vielleicht auch eine Rolle gespielt haben, dass der ein oder andere, zum Beispiel Berkant Haas, der noch nie in dem Rahmen zweite Liga, überhaupt zweite Liga gespielt hat und dann auch noch nicht Flutlicht in Bochum und vor ausverkauftem Haus und so, also dass da einfach Aufregung mitgespielt hat?
Ich finde, das war ehrlich gesagt kein Problem, weil also es ist ja, runtergebrochen, erste Hälfte hast du gesehen, dass die spielerische Qualität in irgendeiner Art und Weise gefehlt hat. Und das ist dann, wenn du mit zwei oder zentralen Mittelfeldspielern spielst, die eher auf der defensiveren Seite sind, mit Jean-Marne Bom und mit Enes Çokay, dann fehlt dir einfach dieser Verbindungsspieler, wie es Mats Panevik ist. Und da können wir vielleicht unseren Spieler des Spiels ja einmal.
Wir können einen neuen Jingle hier abfeuern für euch.
Spieler des Spiels.
Und das haben wir jetzt ja, also den Namen haben wir jetzt ja mehrfach erwähnt. Ich glaube, wir sind uns einig, Spieler des Spiels ist, auch wenn er nur 45 Minuten auf dem Platz gestanden hat, Mats Panevik, weil der einfach gezeigt hat, welche Qualität in ihm steckt und welche Qualität er dem Spiel des VfL Bochum auch geben kann. Und dann jetzt irgendwas von Berkant Haas, hat in der zweiten Hälfte auch ganz, ganz anders Fußball gespielt, weil du ihn reingebracht hast ins Spiel. Und das lag dann eben auch zum Teil an Mats Panevik. Und deswegen würde ich da jetzt ehrlich gesagt nicht von Nervosität sprechen oder von Anpassungsschwierigkeiten, auch wenn man Grimaldi dazu nimmt, 6 Neuzugänge quasi in der Startelf gestanden haben. Aber alle davon haben aus meiner Sicht durchaus nachgewiesen, warum man sie geholt hat.
Ja, dann kam Karol Metz noch rein, ne, als Siebter. Ich habe mal nachgeguckt, mit 6 Neuzugängen in der Startelf hat nur der VfL Wolfsburg gespielt, hat sich auch schwer getan, 0-0, trotz Starensemble. Und Fürth kam auch auf 5, alle anderen haben weniger. Also der VfL Bochum hat schon den größten Umbruch mit in dieser Liga zu verarbeiten. Und dass am ersten Spieltag oder vor allem in der ersten Halbzeit dann auch noch nicht jedes Rädchen greift, war trotz einer ordentlichen, guten Vorbereitung irgendwo auch zu erwarten. Und die Hertha wurde ein bisschen im Umfeld, nicht von der Mannschaft, nicht vom Trainer, denke ich, aber im Umfeld auf die leichte Schulter genommen, weil sie so viele Abgänge hatten. Aber da waren ja immer noch sehr, sehr viele gestandene, starke, Bundesliga-erfahrene Spieler auch, wie Paul Seguin zum Beispiel. Da waren richtig gute Spieler dabei und die sich auch kannten, die sich nicht ganz neu finden mussten, auch wenn sie letzte Saison teilweise nicht Stamm waren. Aber das war ein guter Gegner. Das sollte man auch nicht unterschätzen.
Einen weiteren neuen Jingle haben wir noch für euch. Passt auf.
Szene der Woche.
Worum geht's da in der Kategorie?
Ja, ganz klar, die Choreo war für mich die Szene der Woche. Das haben die Ultras wirklich ganz hervorragend. Stefan ist da ja ganz gut im Bilde immer, was Choreos so Land auf, Land ab angeht. Eine der Top 3 Choreos aller Zeiten im Ruhrstadion, heißt es, auch von den Ultras, glaube ich, selbst. Ne?
Hast du denn Teil davon?
Ich war ein Teil davon mit einer blauen Folie, irgendwo da oben in Block P. Insofern hatte ich wenigstens eine kleine Freude nach dem Spiel, mir endlich die Bilder anzugucken, was denn zu sehen war, weil während des Spiels habe ich erstens das Spiel geguckt oder stand in der Pause vergeblich am Bierstand oder Handyempfang ist meistens nicht, zumindest nicht mit meinem da. Insofern konnte ich nach dem Spiel mal sehen, was für ein tolles Bild da gezeichnet wurde. Großartig. Also für mich die Szene der Woche.
Das würde ich bei einer 0-1-Niederlage würde ich das mal unterschreiben, dass man da mal den Blick nach außen wagen kann. Also es war wirklich, wie sagt man das so schön, es war ein Brett, was die da hingeballert haben. Also wirklich da in der in der Art und Weise mit Tafeln, mit einer Blockfahne, die detailliert ausgemalt war, mit der Stadtsilhouette und dazu noch die Hochziehelemente mit dem Bergmann dabei. Also das war schon echt ganz weit vorne, würde ich behaupten. Vielleicht sogar die beste Choreo, die Ultras Bochum jemals dahin gestemmt haben. Und ich glaube, die Jungs und Mädels freuen sich, wenn bei nächster Gelegenheit, wenn die mal wieder mit der Spendenbox rumsammeln, 1-2 Euro da drin landen, weil das kostet auch alles viel Geld. Ich glaube, so 2-3 Monate hat man daran gearbeitet. Das ist so die Standardzeit, die man für so eine große, glaube ich, investieren muss. Also da, ja, Respekt dafür und freuen sich mit Sicherheit, wenn man das auch honoriert.
Es war auf jeden Fall die beste Choreo, die ich je gesehen habe, das kann ich auf jeden Fall sagen. Und es ist in der Ostkurve immer so schön, wenn man die ersten Leute hat, die dann Kontakt haben zu Menschen, die vom Fernseher sind und dann, ach guck mal, so sah das aus und man denkt immer so, geil.
Ich habe mich, wie gesagt, aufs Spiel konzentriert. Ja, habe dann auch kein Bier gekriegt, das möchte ich vielleicht noch erwähnen in der Pause, weil ich da auch den einen oder anderen gesehen habe und auch hinterher war das natürlich großes Thema, das war ein großes Ärgernis und hat den Frust nach einer Niederlage, der ja eh schon da ist, deutlich verstärkt, glaube ich, denn die Wartezeiten vor den Getränkeständen waren diesmal unfassbar lang. Viele schrieben von 40 Minuten, also 30 werden es schon gewesen sein. Wie gesagt, ich stand 15, dann bin ich wieder hoch, war kaum vorwärts gekommen. Die Anfrage an Verein und Caterer läuft, was denn schiefgelaufen ist. Wir wissen schon, da ist so einiges nicht rund gelaufen.
Technischer Natur.
Auch technische Probleme gab es halt. Ein Server soll ausgefallen sein, sodass das Bezahlsystem nicht funktioniert hat zeitweise. Unter anderem, ja, wir werden diese Woche nochmal berichten, woran es alles gelegen haben soll und vor allem dann auch, wie es besser werden soll, dann wieder beim Heimspiel gegen Osnabrück, weil so volles Verständnis für alle Fans, die da sauer sind, das war zu lang, das geht nicht.
Ohne,
ist ja auch ein Eigentor, man verliert ja Geld, ja.
Also. Ja, ohne meckern zu wollen, muss ich auch da sagen, das kommt mir auch bekannt vor noch.
Ja, aber es war diesmal
vom einen oder anderen Fall.
Es war
ja,
diesmal
ja.
Wohl extrem.
Ja, ist ja aber auch nicht das erste Mal gewesen. Ihr merkt, wir kommen so ein bisschen in den Bereich Gemischtes. Was letzte Woche noch passiert ist, vom Zeitpunkt unserer letzten Aufnahme bis heute, Montag, Mittag, zeichnen wir wieder auf. Die Kapitänsfrage ist geklärt zum Beispiel. Und zwar der Torwart macht das, Timo Horn, habt ihr mitbekommen. Ist so eine Entscheidung, da sind alle d'accord mit, oder?
Ich bin da absolut d'accord mit. Es ging für mich ja nur darum, Timo Horn oder Philipp Hofmann. Ich hätte mit beiden gut leben können oder kann mit beiden gut leben. Jetzt ist Hofmann halt der Vizekapitän und Timo Horn die Nummer 1. In erster Linie, weil er es letzte Saison halt auch schon gut gemacht hat, insbesondere als es nochmal spitz auf Knopf stand nach dem 1-4 in Magdeburg, als Alarmstufe Rot schon wieder war. Und da hat er wohl das Heft in die Hand genommen und die Mannschaft geführt. Und Uwe Rösler hat ein sehr gutes Verhältnis zu ihm, darum geht's ja, er hat ihn bestimmt. Hat das auch nochmal mit einfließen lassen in seine Bewertung, wen er jetzt zum Kapitän macht und wer dann Vizekapitän ist. Und für mich eine absolut gute Wahl, Timo Horn. Ein sehr intelligenter, schlauer Mann, der die Mannschaft gerade in kritischen Phasen gut führen kann.
Das hast du schön gesagt, finde ich.
Brauche ich nichts hinzuzufügen, alles gesagt.
So. Einen Transfer gab es noch, aber keinen Neuzugang, sondern einen Abgang von jemandem, der aber sowieso nicht in der ersten Mannschaft gespielt hätte. Keumo ist ausgeliehen worden.
Sowieso nicht gespielt hätte, weiß ich nicht, aber er wäre auf jeden Fall jetzt in der Vorbereitung der dritte Linksverteidiger nach Maxi Wittek und nach Leon Savas und man darf auch nicht vergessen, Mikkel Ragneberg kommt auch noch zurück, ganz frisch jetzt, der hat heute Teile des Mannschaftstrainings wieder mitgemacht, dann wird er auch die Woche bei der Mannschaft bleiben, wird noch aus dem Körperkontakt mehr oder weniger rausgehalten, aber auch bei dem ist es wieder so, dass er langsam rankommt und dann ist das einfach die beste Option, die man ziehen konnte. Daniel Keumo kriegt in der dritten Liga bei einem doch durchaus ambitionierten Verein wie Waldhof Mannheim sicherlich Spielpraxis. Sie haben keinen gelernten Linksverteidiger im Kader, meines Wissens. Er hat jetzt gegen Fortuna Düsseldorf, Waldhof hat 2-1 gewonnen, hat auch gespielt, wurde eingewechselt und über kurz oder lang ist schon der Plan, dass er da auch eben Stammspieler wird. So ist es ihm verkauft worden, so ist es dem VfL verkauft worden und dann ist das einfach eine Win-Win-Win-Situation, weil der Junge kriegt Spielzeit auf einem hohen Niveau, auf einem höheren Niveau, als er das in der Regionalliga West in der U21 des VfL bekommen hätte. Er kann sich dann dadurch auch für die Profis für die nächste Saison empfehlen und dann ist das einfach ein Deal, den du aus Vereinssicht auch machen musst.
Und in Mannheim ist durchaus auch ein Umfeld, das einen gewissen Druck erzeugen kann. Insofern lernt er auch das, damit umzugehen.
Ja, so. Blick auf Braunschweig. Die sind direkt mal in die Saison gestartet mit einem Kantersieg. Hätten wir uns auch gewünscht als VfLer. Ist nicht passiert. Ist es jetzt ein Grund, ist es eine Suggestivfrage und eine doofe Frage, aber ist es jetzt ein Grund, dahin zu fahren mit schlotternden Knien? Nein.
Natürlich nicht. Also ganz ehrlich, ich finde es besser, dass Braunschweig jetzt gewonnen hat in Magdeburg. Überraschend gewonnen. In der Höhe würde ich fast schon sagen, ganz sensationell mit 6-1. Die ersten 4 Schüsse waren drin. Ausgekontert. Magdeburg Defensive irgendwie völlig vernachlässigt. Keine Ahnung. Rote Karte dann noch gekriegt. Dann hat Braunschweig das souverän nach Hause gespielt mit dem 4-0 im Rücken. Oder 3-0 stand es, glaube ich, bei der roten Karte. Ja, aber Bochum wird erstens dadurch gewarnt sein, ja, besser als wenn Braunschweig jetzt eine 0-3-Klatsche gekriegt hätte und alle sagen, boah, Abstiegskandidat, also da musst du aber mal locker 3-4-0 gewinnen, ne? Jetzt reist Bochum als Verlierer, einer der Verlierer des ersten Spieltages zum ersten Spitzenreiter und kann dann zeigen, was in ihm steckt. Ich gehe davon aus, dass die Defensive wieder stabil steht. Die Defensive war die ganzen Wochen jetzt, auch in der Vorbereitung, sehr stabil, hat wenig zugelassen, wenig Gegentore gekriegt. Und ja, nach vorne muss es dann halt ein-, zweimal auch klappen, dass dann auch ein Tor fällt.
Ein-, zweimal.
Ja, es ist ja, aber es ist ja genau das, wo wir gerade eingangs drüber gesprochen haben. Also du hast gesehen, was diese Mannschaft durchaus imstande ist zu leisten. Also die können Fußball spielen, wenn die erste Mannschaft auf dem Feld steht. Sie können gut verteidigen. Das hat man auch über 90 Minuten gesehen. Nochmal, es ist nur dieses eine Tor gewesen, wo es überhaupt annähernd ja eine Chance für Hertha gegeben hat. Und wenn sie es jetzt endlich dann auch auf die Kette kriegen, ihre Offensivpower, die sie ja durchaus haben, dann mit Gerrit Holtmann, mit Kochi Miyoshi, mit Chris Rasmussen, mit Berkan Tass, mit Philipp Hofmann, wenn sie das endlich so zusammenkriegen, was sie in den letzten Wochen zugegebenermaßen nicht immer geschafft haben, dann kriegen sie das auch in Braunschweig hin und deswegen fahren ja beide nach Braunschweig für die Watz, fahre ich da optimistisch hin und ich sage, der VfL wird dieses Spiel 1-0 gewinnen, weil ich einfach davon ausgehe, dass sie hinten auch wieder wenig zulassen werden und vorne dann einmal einer reinfällt. Möglicherweise ja auch schon mit jemandem Neues, was sich andeutet, also auch da wird in der Offensive nochmal nachgelegt, also das, ja, es wird, glaube ich, eine gute Mannschaft auf dem Feld stehen, auf die man sich dann in den nächsten Wochen auch freuen kann.
Wichtig wird natürlich sein, den Braunschweigern diese bisschen Euphorie, die sie jetzt mitnehmen, da direkt mal zu bremsen. Muss erstmal defensiv gut gegen den Ball arbeiten. Auf jeden Fall ist eine sehr junge Mannschaft, die Braunschweiger. Hatten auch einen gewissen Umbruch oder zumindest viele Kaderbewegungen, zweistellig in beiden Bereichen zu Abgänge. Aber es waren nur 3 neue in der Startelf. Und junge Mannschaft zwischen 21 und 27 waren die Spieler alt, die jetzt in der Startelf waren. Also da war keiner über 27 tatsächlich. Also da muss man ein bisschen sehen, dass man mit seiner Erfahrung, die der VfL Bochum dann mehr hat, da den ein bisschen den Zahn zieht am Anfang und dann selbst zuschlägt.
Heißt, du hast gerade schon gesagt, ein-, zweimal glückt es vorne, hinten nix, oder was?
Ja, ich habe ja die Abschlüsse gesehen, die waren schon gut, ne? Also ich glaube, Braunschweig nimmt den Schwung schon mit und schafft ein Tor, aber Bochum macht 2.
2-1. Okay, alles klar, dann sind wir schon mittendrin im Tippspiel. Ich sag dann 2-0 aus Mangel an Alternativen.
Wie letztes Jahr.
Also,
nehmen wir auch mit.
Genau. Und dann müssen wir natürlich noch den Spieltagssieger verkünden von Tipblitz. Da haben wir ja hingewechselt. Könnt ihr euch immer noch auch anmelden übrigens. Das ist alles in der Folgenbeschreibung. Da hat ein User mit dem Namen 184 gewonnen, 16 Punkte geholt. Und da gab es tatsächlich dann auch, weil erster Spieltag gab es einen Punktegleichstand. Und wenn das der Fall ist übrigens, um das hier mal transparent zu machen, dann wird geschaut, wer die meisten Spiele ganz genau richtig getippt hat. Und das hat der Spieler mit dem Namen, sag nochmal, Stefan?
Woll-Goal.
Genau.
Nennt er sich.
Da kriegt man so Handles auch zugeteilt teilweise mit Fußballbegriffen drin. Dieses Goal ist dabei. Ja, da gab es zwei ganz genau richtige Tipps und damit den Spieltagssieg. Glückwunsch an der Stelle. Dann vielen lieben Dank fürs Zusehen und Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Ciao, ciao.
Ciao, danke.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk, ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und Radio Bochum. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback per Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr in der Beschreibung. Alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de und radiobochum.de.